Technikwürze 163 mit einem ersten Blick auf den Internet Explorer 9. Heute mit von der Partie David Malzewski.
Hallihallo.
Und meine Wenigkeit Marcel Böttcher. Hallo.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast.
Die MIX10, MIX10, wie auch immer man sie ausspricht, läuft zurzeit in Las Vegas. Das ist die Entwicklerkonferenz für Webdesigner und Webentwickler von Microsoft in Las Vegas. Und heute wurde eine Kleinigkeit vorgestellt, die auf jeden Fall erwähnenswert ist.
Genau, der Internet Explorer 9, zumindest im Test Drive, haben sie vorgestellt. Das ist auch eine Version, die kann man sich schon runterladen und für Windows mal testen. Und dazu gab es allerlei Infos.
Allerdings muss man vorweg sagen, dass man dann, ich habe hier gerade meine alte Bootcamp-Partition mit einem Windows Vista hochgeworfen und musste dann leider feststellen, dass man dafür mindestens das Service Pack 2 braucht, was heute leider nicht mehr ins Zeitfenster passt, oder entsprechend Vista, das sind da die Voraussetzungen. Dann bekommt man die erste Testversion. Und die hat erstmal schon einen ganz guten Eindruck gemacht. Wir haben gerade das erste Video gesehen und besonders von der Performance auf Basis dessen, was Microsoft so gezeigt hat, ist man auf jeden Fall ganz angetan.
Genau, wir haben uns einige Infos für euch rausgesucht, ohne dass wir das Ding jetzt selbst getestet haben. Das, was du eben angesprochen hast, Marcel, ist die neue JavaScript-Engine, die heißt Chakra. Erinnert mich so ein bisschen an Mittelalter-Tanz oder so. aber auf jeden Fall, die Demos, die gezeigt haben, waren auf jeden Fall rasend schnell. Obwohl wir da natürlich anmerken können, dass man durchaus in JavaScript auch so schreiben kann, dass da eine Browser eventuell bevorzugt wird. Also das haben wir nicht überprüft in den anderen Browsern. Nichtsdestotrotz sah es ganz gut aus. Aber ich glaube, so ein paar Keyfacts dazu können wir mal erwähnen, was der Browser denn so grundsätzlich unterstützt.
Genau, also nochmal kurz zu der Engine. In dem Mitschnitt von der Keynote wurde Chakra gegen die Engine mit diesem cooleren Namen, nämlich V8 von Google Chrome, gehalten. Und da sah Google Chrome festgehalten ziemlich, ziemlich mies aus.
Sehr mies, ja.
Aber wie gesagt, darauf möchte ich noch nicht so ganz vertrauen. Das will ich erstmal selbst sehen, weil die Codebasis davon ich jedenfalls noch nicht gesehen habe. Und das sah schon, also da müssen die Jungs sich ziemlich ins Zeug gelegt haben, um den Chrome da so dermaßen zu schlagen. Was man gesehen hat, war so ein paar CSS3-Animationen zum einen, zum anderen halt auch Video-Encoding, ein HD-Video in HTML5.
Genau.
In 27p, beziehungsweise sogar zwei untereinander. Und besonders da hat man deutlich gesehen, wie der Internet Explorer in dem Test da abgegangen ist.
Genau, also der war absolut schnell, da gab es wenig Rucklung, während beim Chrome die gleichen Demos von Microsoft natürlich, da ging das Ding richtig in die Knie. Und das hat man auch gesehen, die haben so ein Hardware-Informationsfenster von der CPU-Performance eingeblendet, während das hingegen beim Chrome auf dem Windows richtig in die Knie ging, das Ding. Gab es beim Internet Explorer 9, zumindest bei den HD-Videos, ja, so 50% Prozessorlast. Ich meine, da war jetzt noch kein Outlook oder so generell noch am Laufen, aber grundsätzlich sah das schon besser aus.
Ich weiß nicht, wie das bei Chrome ist. Der Internet Explorer 9 bringt nach Microsoft Aussagen nämlich ein GPU-beschleunigtes HTML5-Rendering mit. Und das kann dann natürlich bei Videos schon ziemlich reinhauen. Aber wie gesagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Chrome das handhabt.
Genau.
Aber ansonsten so die ersten Infos, die man bekommen hat, das ist natürlich jetzt auch noch eine sehr frühe Version und wir haben, wie gesagt, noch nicht selbst einen Blick drauf werfen können. Das holen wir dann in der nächsten Folge nach. In der ersten Version sah es aber vor allem, was den CSS3-Support angeht, der ja bisher faktisch nicht vorhanden war in alles bis Version 8, sah das einigermaßen gut aus.
Ja, also zumindest gibt es jetzt runde Ecken. Hera, unsere Technik wird zurzeit wieder richtig angezeigt. Nein, aber CSS3 ist ja auch so ein Stichwort, womit sich Microsoft bisher überhaupt gar nicht auseinandersetzen wollte. Das hatten wir in einigen älteren Technikwürze-Sendungen auch, speziell Microsoft Total. Da hatten wir eine, wo Microsoft immer die Politik gefahren hat, aus Kompatibilitätsrücksicht und auf unsere Kunden setzen wir kein CSS3 oder HTML5 ein, weil es noch nicht fertig ist und so weiter und so fort. Und dass sie da den Schritt gewagt haben, einerseits HTML5 einzusetzen und CSS3, ist schon mal ein richtiger Schritt nach vorne.
Das ist aber auch nicht die einzige Stelle, an der Microsoft da eine ein bisschen andere Politik fährt, wo nämlich Microsoft schon immer so ein bisschen gegengehalten hat, war gegen den Quasi-Standard im Testing, nämlich den SE3. Mhm. Da hat Microsoft ja schon immer gesagt, dass der nicht so wirklich, nicht so wirklich relevant wäre. Man kann jetzt Microsoft natürlich vorhalten, dass das daran liegt, dass sie da noch nie besonders gut abgeschnitten haben. Auch diesmal sagen sie wieder, dass der Asset-3-Test nicht so wirklich der relevante und wahre Test ist.
Genau.
Sie liegen allerdings auch mit 55 von 100 noch sehr, sehr weit hinten im Feld. Und das mit dem Browser der Zukunft aus deren Hause. Aber sie haben ja dafür was anderes mit ins Feld geworfen.
Genau, also sie haben ein Windows Internet Explorer Testing Center aufgemacht. Laut eigenen Aussagen sind da über 100 Tests drin für HTML5 und CSS3, CSS2.1, was sie auch den W3C mitgeschickt haben, um ganz einfach mal die Performance oder beziehungsweise die Funktionsunterstützung oder Technologieunterstützung in diesem Browser zu testen. Weil auch die eigene Aussage, wie gesagt, SE3, ja, ist schön und einige von euch setzen das ja ein und derzeit haben wir 55 von 100 Punkten, aber wir haben ja noch diese Tests. Und wie gesagt, da gibt es eine ganze Plattform, haben wir auch für euch verlinkt. Wenn ihr euch den Internet Explorer 9 mal runterlädt, dann könnt ihr das da nachvollziehen.
Aber wie gesagt, das Ganze ist mehr eine Tech-Demo,
ja,
als jetzt ein fertiger Browser. Da ist noch eine lange Strecke zu gehen. Ich glaube, Ende des Jahres soll dann der 9er erscheinen. Aber auf jeden Fall ist es schon mal spannend, da mit rumzuspielen. Sobald wir die Update-Hölle von Microsoft durchlebt haben und das Ganze auch endlich läuft, können wir da auch ein bisschen mehr zu sagen.
Genau, also weitere Sachen, die der Internet Explorer 9 kann, ist endlich auch SVG. Erstmalig, wie Sie sagen, auch voll Hardware beschleunigt. Inwieweit sich das auswirken wird, ich denke, hat auch ein Teil der Demos damit gespielt, die wir im Video geschaut haben. Und natürlich, hast du schon gesagt, HTML5 Video mit dem H.264 Codec in 720p. Das ist deswegen interessant, weil sie sich nicht auf dieses Org-Format gestützt haben, sondern wirklich H.264 unterstützen. Erik Eggert hat gerade auch einen Tweet rumgeschickt und hat ihn mal gefragt, ob das jetzt wirklich Stand of the Art ist bei denen, ob die das auch wirklich einsetzen sollen. Und es kam direkt vom IE-Blog zurück, jawohl, das ist so der de facto Standard H.264 und das ist auch das Videoformat, was wir einsetzen werden.
Ja, damit hat sich ja quasi schon fast ein Standard durchgesetzt. Bis 2016 ist da beim H.264 Standard ja auch mit den Lizenzen alles soweit klar. Es bleibt spannend.
Also ich meine, grundsätzlich wurde es Zeit, dass Microsoft wirklich mal in Richtung HTML5 und CSS3 was unternimmt und das wirklich mal implementiert, da der Internet Explorer traditionell ja unser Sorgenkind ist, selbst in der 8er Version. Also ich war von dem, ohne es jetzt überprüft zu haben, relativ begeistert von der Tech-Demo, die ich da im Video gesehen habe. Und es bleibt abzuwarten, wenn der Internet Explorer 9 die Sachen, die er jetzt, die sie angeteasert haben in den Videos, halten kann, dann ist es endlich mal ein vernünftiger Browser. Ja, dann liegt es nur noch an Microsoft, das quasi zu forcieren, dass die Leute den auch runterladen. Aber ich bin da positiver Dinge.
Wobei man natürlich auch festhalten muss, dass HTML5 und CSS3 also ich denke, die neue schnelle JavaScript-Engine ist, wenn man so einen Blick in die Zukunft wagen will, ja fast schon genauso wichtig, auch wenn natürlich dem Webdesigner-Herz der CSS3-Support wahrscheinlich viel, viel näher liegen wird als jetzt ein schnelleres JavaScript. Aber da wir uns ja immer mehr in Richtung Web-Applikation, weg von statischen Websites bewegen, wo einfach immer mehr JavaScript eingesetzt wird, denke ich, ist das fast genauso wichtig. Also der erste Eindruck hat erstmal sehr überrascht.
Ja, absolut, ja.
Sehr positiv überrascht. Schauen wir mal, was der zweite Eindruck und der erste wirkliche Blick dann so bieten wird.
Genau, Internet Explorer 9 Test Drive haben wir auch für euch verlinkt.
Eine zweite erfreuliche Geschichte aus dem Hause SafeHTML. Wir hatten ja in der vorletzten Sendung ziemlich viel zu SafeHTML erzählt und werden das auch jetzt wieder tun, denn es hat sich ein bisschen was getan. SafeHTML hat ihr Wiki gestartet, bei dem jetzt jeder, der Lust und Muße hat, mitwirken kann, das nächste, das neue, das aktuelle SafeHTML zu schreiben.
Genau, war nämlich eben Problem, weil Problemfall Self-HTML, das letzte Update liegt wirklich super, super lange zurück. Was die Dokumentation betrifft, ist teilweise auch veraltet, wenn wir gerade an Tabellenlayout zum Beispiel denken. Da sind einige Artikel, die zu überarbeiten sind. Und das Wiki ist wirklich ein nächster Schritt, ein richtiger Schritt, wie ich finde.
Um Self-HTML gab es ja in letzter Zeit ziemlich viele Diskussionen. Und es ging auch ziemlich oft in die Richtung, es gibt auch andere Werke, auch auf Deutsch, die da entsprechend was viel Besseres bieten. Weswegen ich mich besonders freue, dass bei Self-HTML oder weswegen ich besonders hoffe, dass jetzt bei Self-HTML das Ganze nochmal ein bisschen mehr in Gang kommt, ist einfach, weil es, ich denke, noch immer einer der Standardwerke ist und vor allem noch immer einer der am best verlinktesten. Und besonders, wenn man so an die Nachwuchsförderung denkt, ist das, glaube ich, ziemlich, ziemlich enorm wichtig, dass Self-HTML da seinen Ballast los wird. Sie haben sich dazu entschieden, das Ganze halt parallel zu führen. Das heißt, die aktuelle Dokumentation gibt es halt weiterhin. Und sie starten, und das war auch ein großer Diskussionspunkt, komplett leer. Sprich, es werden nicht die alten Inhalte übernommen und dann im Wiki überarbeitet, sondern es wird wirklich komplett mit einem weißen Blatt Papier begonnen, was meiner Meinung nach auf jeden Fall die richtige Variante ist, weil ich denke, die Qualität wird, wenn man wirklich komplett von Null beginnt, einfach deutlich höher sein, als wenn man die alten Texte versucht, irgendwie nur ein bisschen zu überarbeiten. Deswegen die richtige Entscheidung. Wenn dann ein Artikel, ein Part, einen Qualitätsstandard erreicht hat, den man vertreten kann, dann wird dieser Artikel schon mal über den aktuellen geklebt, mit einer Verlinkung, mit einem Hinweis, hey, schau mal, wir haben in der Wiki zu dem Thema whatever schon mal was aktueller und schöner ist. Und sobald man dann komplett Self-HTML überarbeitet hat, soll dann das Wiki die jetzige Dokumentation ablösen.
Naja, das Wiki ist sozusagen also nur diese Übergangsphase zur Aktualisierung.
Wobei, so wie ich es verstanden habe, soll dann auch wirklich das Wiki weiter Bestand haben. Also auch wenn die aktuelle Dokumentation dann irgendwann in wahrscheinlich noch ziemlich ferner Zukunft ersetzt wird, wird das Wiki-Format und das jeder kann sich beteiligen Format das aktuelle bleiben.
Was auch Sinn macht, denn die Sachen, die jetzt aktuell ins Wiki eingetragen werden, die sind in 3 Jahren eh wieder hinfällig. Also von daher besteht da ständiger Erweiterungsbedarf sozusagen.
Genau, ansonsten haben wir ja bald wieder das gleiche Problem, was wir jetzt halt mit Self-HTML haben.
Also ein bisschen bedenklich finde ich, ich denke auch, dass es der richtige Schritt ist, wirklich das Ding quasi leer zu machen und wirklich auf einem weißen Blatt Papier anzufangen. Allerdings ist natürlich auch eine Gefahr, weil du das Wiki wahrscheinlich, wenn am Anfang noch nicht so viele Leute mitmachen, erst recht spät zu gebrauchen ist quasi. Obgleich, man muss mal sehen, wie Self-HTML das Wiki angenommen wird. Wenn das Wiki genauso angenommen wird wie einerseits damals Self-HTML selbst, dann sollte das doch relativ schnell wachsen, ne?
Im Moment ist es allerdings, Stand heute Mittag, so, dass das Wiki auch nicht großartig irgendwo verlinkt ist. Also es ist schon eine Geschichte, die jetzt nicht intern ist, aber mehr oder weniger im Hintergrund angekündigt wurde. Also wer den Self-HTML-Blog liest, der wird davon gehört haben. Wer im Forum viel unterwegs ist, wird davon gehört haben. Jemand, der jetzt aber einfach mal so vorbeisurft, der wird wahrscheinlich am Wiki vorbeisurfen. mal schauen, vielleicht wird es ja in den nächsten Tagen oder vielleicht wurde es auch schon jetzt ein bisschen prominenter verlinkt und eingebunden.
Kümmert sich denn die Redaktion bei Self-HTML um die Portierung ins Live-System oder wie ist das geplant? Haben die da schon was drüber gesagt?
Da habe ich noch nicht viel von gehört. Ich schätze aber mal schon, dass die sich drum kümmern werden. Der Schritt zum Wiki war ja sowieso ein sehr umstrittener und schwieriger. Im Moment hat Self-HTML, ich steckt da nicht so drin, aber von dem, was ich so in der Diskussion mitbekommen habe, ein sehr eigenwilliges und eigens geschriebenes System, was auch nicht besonders zugänglich ist. Und man hat irgendwann, interner spricht man eher von grausam. man hat halt dann doch irgendwann erkannt, dass man diesen Berg an Content in dem Redaktionsteam, in dem aktiven Redaktionsteam einfach nicht mehr aktuell halten kann, beziehungsweise überarbeiten kann. Und deswegen ist der Wiki-Schritt ja auch der einzig wahre. Ich bin mal gespannt, wie es so angenommen wird. Es gibt schon ein paar Seiten. Ich weiß natürlich nicht, wie viele vielleicht schon im Hintergrund geschrieben wurden und dementsprechend beim Start mit dabei waren. Aber ein paar Inhalte gibt's schon. Mal schauen, wie es sich so entwickelt.
Also drücken wir mal die Daumen. Also es kann nur nach oben gehen.
Genau. Das nächste Thema, du darfst es anteasern.
Ja, ist ein kleiner Link-Tipp. Ist mir letztens so aufgefallen, als ich so die Doku beim Launch von jQuery 1.4 sozusagen nochmal durchgelesen hatte. Nicht vollständig, aber teilweise. Ist ganz einfach, die normale Suche von jQuery, wenn man sich die Dokumentation anschaut, ist erreichbar unter api.jquery.com. Das Problem dabei ist, dass sie teilweise recht buggy ist oder teilweise nicht die Sachen findet, die eigentlich relevant ist. Also kleines Beispiel, ihr sucht nach der Funktion bzw. Methode is, is, wenn ihr das eingibt in dieses Ajax-Feld auf der Live-Seite, zeigt euch Ergebnisse, die aber nicht sonderlich relevant sind. Das Problem ist, wenn ihr Return drückt, weil ihr das gewohnt seid von der Suche, dann kommt erst überhaupt kein Suchergebnis. Und es gibt jetzt eine alternative jQuery-Dokumentation, die nennt sich jQuery API, und die liefert genau das, relevante Inhalte. Es gibt auch so ein kleines Ajax-Suchfeld und tragt ihr da zum Beispiel is ein oder irgendwas anderes, dann kriegt ihr sofort erstmal die Dokumentation dieser Funktion und danach relevante Inhalte.
Also ich muss sagen, ich bin mit der, also die api.jquery.com ist ja relativ frisch, haben wir ja auch mit der 1.4er vorgestellt. Und ich war zuerst ziemlich begeistert von der Suche, weil wenn man jetzt, weiß ich nicht, toArray oder sowas eingibt, man schon, bevor man die Suche wirklich abschickt, in so einem vorgehaltenen Stack an Ergebnissen da schon ein bisschen was an Auswahl bekommt. Und wenn man wirklich nach den absoluten Standards sucht, ist es super. Sobald du eine Suchanfrage hast, bist du total verloren, weil die Suchengine dahinter Dinge ausspuckt, die so irrelevant sind. Da ist man mit einer Google-Suche echt deutlich besser bedient. Und insofern, ja. An der Stelle fällt mir noch ein, ich glaube, wir haben es in der Sendung nicht gebracht. Ansonsten, ich halte mich kurz, um die Gefahr da auch klein zu halten. Es gibt für Mac so eine Lexikon-Erweiterung, die man sich installieren kann. Die habe ich irgendwann mal getwittert. Vielleicht sollte man uns followen. Da kann man dann auch über Spotlight direkt das Ganze mit einbinden.
Ach, und über die API von jQuery.
Ja, das ist halt so eine Lexikon-Erweiterung quasi.
Ah ja,
also genau. So wie man auch den, das Wörterbuch, Wiki und so weiter halt eingebunden hat, lässt sich das unter Mac super einbinden. Ich muss sagen, ich habe mich irgendwie nie wirklich dran gewöhnt. Das ist so ein bisschen schade, deswegen ist es bei mir auch ein bisschen untergegangen. Werde ich aber auch auf jeden Fall nochmal verlinken.
Ist ein gutes Stichwort. Ich hatte letztens nämlich ich habe mir das Lexikon vom Mac auch nie angeschaut, weil es bisher mehr eher englischsprachig war. Und es gibt ja jetzt inzwischen Erweiterungen, die kann man sich einfach installieren. Und da habe ich mir letztens, wie gesagt, eine Deutsch-Englisch-Übersetzung eingetragen und Wikipedia und so weiter. Ja. Ein paar Sachen, die dabei waren, nutze das jetzt inzwischen regelmäßig, jetzt gerade so für schnelle Übersetzung, was dann auch mal schneller ist, als jetzt einen Browser anzuklicken und dabei irgendwas zu machen. Und wenn darüber die jQuery API zum Beispiel verfügbar wäre, das wäre natürlich ganz gut. Also wir suchen das nochmal raus und ihr findet dann das auf technikwürze.de mit den aktuellen Links. Ja, das nächste Thema ist eigentlich schon ein bisschen was älter, aber nichtsdestotrotz immer noch aktuell, ist HTML5 gegen, muss man schon sagen, Flash. Eigentlich sind das zwei Technologien, die man nicht wirklich miteinander vergleichen kann. Nichtsdestotrotz wird es gerade gemacht, weil Flash eigentlich hauptsächlich eingesetzt wird für die Darstellung von Werbung auf Webseiten und natürlich fürs Video. Und gerade Mac und Linux-Nutzer haben da ein Wehleid zu beklagen, denn gerade die Performance beim Video von Flash geht natürlich, ist eher so optimal. Und da gab es natürlich in letzter Zeit und bei Twitter immer wieder neue Artikel und neue Gegenüberstellungen von HTML5 gegen Flash. Aktuell gerade bei T3N im Magazin da habe ich auch einen kleinen Part drum geschrieben. Da gibt es eine kleine Diskussion darüber. Könnt ihr euch anschauen. Aber das ist, wie gesagt, ein Thema, was relativ speziell ist, weil gerade CSS3 und die Canvas-Unterstützung beziehungsweise HTML5 Video, was wir auch beim Internet Explorer 9 schon angesprochen hatten, ist natürlich ein Thema.
Also ich finde die Diskussion insofern ein bisschen schwierig, weil eigentlich sie wir meiner Meinung nach nicht so wirklich führen müssten, wenn Flash dafür nur eingesetzt werden würde, wofür es eigentlich wirklich gut ist. Also als Mac-Benutzer ist man sowieso immer ein bisschen, ist das sowieso ein schwieriges Thema. Steve sagt nämlich nicht zu Recht, dass er Flash nicht mag. Das mögen nämlich die meisten Mac-Benutzer aufgrund der Performance, wie du halt auch schon gerade meintest, einfach absolut nicht. Deswegen ist das schon mal der erste Krieg, der da entbrennt. Und da muss meiner Meinung nach Adobe wirklich mal ein bisschen was nachliefern. Wobei, wenn ich mich recht entsinne, vor kurzem auch eine Beta-Version rausgekommen ist, die auch ein bisschen systemnah gebaut ist und deswegen performanter laufen soll. Habe ich allerdings ehrlich gesagt noch nicht wirklich getestet. Aber es ist, also es lässt sich ja nicht wirklich vergleichen. Hätten wir jetzt Silverlight aus dem Hause Microsoft gegen Flash als Gegenüberstellung, wäre das ein 1:1 Vergleich, so ziemlich. HTML5 ist erstmal irgendwie Markup gegen Flash, was irgendwie ein proprietäres Animationssystem ist. Und deswegen ist es natürlich schwierig. Bei Video, denke ich mal, wird es sich zeigen, wie schnell sich jetzt HTML5 entsprechend durchsetzt. Und auch wie gut und performant es unterstützt wird.
Genau, also ich glaube, der Vergleich kommt auch eher daher von den Technologie-Demos, die wir in letzter Zeit gesehen haben, rund um Canvas, HTML, CSS und JavaScript. Weil die Sachen, die wir da gesehen haben, wie interaktive Malprogramme hervorzuheben, ist zum Beispiel das in der letzten Woche herausgebrachte Harmony, ein kleines Zeichenprogramm im Browser. Relativ unscheinbar, muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen, doch man fährt mit der Maus über ein weißes Blatt Papier und kann richtig fancy Dinge anstellen. Und dahinter sitzt eben kein Flash. Und das ist so ein kleiner Aha, dass man denkt, okay, es funktioniert mit nativen Browser-Technologien. Und auch die Video-Unterstützung, HTML5-Video zum Beispiel mit H.264 und alternative Methoden, ist eine Sache, die zum Beispiel YouTube und Vimeo testweise einsetzen. Andere Webseiten, die jetzt launchen, werden das auch noch sukzessive ersetzen wollen. Also da testen die sich ein bisschen weiter vor, um quasi ein bisschen mehr Performance zu bekommen.
Was mir zum Thema HTML5-Video gerade so einfällt, wäre der Sublime-Video-Player. Ich glaube, irgendwie so heißt das gute Stück. Der ist auch vor kurzem rumgegangen. Der ist zum einen ziemlich hübsch. Der hat unter WebKit, ich glaube nur unter WebKit, auch einen Full-Zoom. Man muss dazu sagen, dass Fullscreen in HTML5 nicht das ist, was Fullscreen in Flash ist. Weil Flash kann ja ab der 9er oder 10er Version einen wirklichen Fullscreen über den Viewport des Browsers hinaus. Das darf HTML5 nicht, deswegen werden die Videos immer nur so groß wie das Browserfenster. Meiner Meinung nach ist es aber auch nicht so wirklich schlimm. Aber der ist da relativ nett.
Kurze Anmerkung, unter WebKit, zumindest im Nightly-Bild, ist es so, wenn man gleichzeitig die Alt-Taste drückt im Sublime-Video, dann kommt es auch wirklich Fullscreen rüber.
Wieder was
gelernt. Wie das im Endeffekt gelöst ist, wahrscheinlich über JavaScript, ist eine andere Geschichte, das weiß ich jetzt nicht, aber zumindest ist es im WebKit möglich. Aber ganz interessant zu sehen, wie versucht wird, mit nativen Browser-Technologien irgendwas zu entwickeln, weil ich glaube, das Problem ist ganz einfach die Performance. Adobe, hast du gesagt, entwickelt im Hintergrund fleißig Betas und macht es, aber es ist halt final noch nichts draußen und deswegen versuchen jetzt einige Entwickler da mit HTML5 und so weiter entgegenzuwirken.
Dann ist natürlich auch mobil noch so ein Thema, also jetzt auch fernab vom iPhone, wenn ich mich an die Demonstration von Flash auf dem HTC Hero so zurückerinnere, vor, weiß ich nicht, 3, 4, 5, 6 Monaten war das ungefähr, wo da ein Adobe-Mitarbeiter uns in einem wunderbar kurz zusammengeschnittenen Video versucht hat, zu zeigen, wie toll Flash doch mobil ist und dass wir das alles brauchen. Und selbst in Adobes Demo sah es einfach nicht so aus, als möchte man das haben. So, und die haben sich jetzt schon echt die Dinger rausgesucht, die so am besten in ihrem Kontext da funktioniert haben. Deswegen ist mobil natürlich auch nochmal so ein Thema. Da muss man allerdings natürlich auch sagen, dass HTML5 und CSS3 auch noch nicht so weit verbreitet ist. Aber besonders so die Basic-Dinger lassen sich da bestimmt ein bisschen performanter umsetzen, weil einfach kein Plugin im Hintergrund dafür laufen
genau,
muss.
Genau, genau. Ja, es bleibt abzuwarten. Also ich bin der Meinung, dass Adobe eigentlich hier viel zu träge reagiert. Also es öffnet die Flash-Technologie nicht in Sachen HTML5 oder bringt sie nicht weiter voran und steckt so ein bisschen in der Einbahnstraße, weil es nicht, weiß nicht, nicht genug Entwicklerpower hat oder es nicht möchte oder was auch immer. Also ich denke schon, dass sie wesentlich schneller am Web entwickeln können, nur das tun sie eben nicht. Und deswegen ist es ganz zwangsläufig die Natur des Internets, dass da Alternativen gefunden werden, die dazu benutzen sind. Deswegen ist es grundsätzlich immer noch zusammenzufassen, HTML5 gegen Flash. Wie gesagt, Flash hat immer noch ein absolutes Alleinstellungsmerkmal bei den vielen Browser-Games. Da wird es mit HTML5 und CSS3 und so weiter auf lange Sicht erstmal nicht möglich sein, das nachzubilden. Und wo Flash absolut auch noch eine Vorherrschaft hat, ist so interaktive Specials. Gerade wenn ich mir so die Autohersteller anschaue, die zum neuen Produktlaunch ein neues Auto ihre Specials machen. Ich sehe das derzeit noch nicht umgesetzt in HTML5 bzw. CSS, weil es einfach noch viel zu kompliziert ist. Also die Sachen da zu schreiben, das geht mit Flash noch wesentlich schneller.
Genau, das ist halt auch so eine Geschichte. Also zum einen hat man, man hat mehrere Parts. Man hat irgendwo eine Browser-Performance, die auch bei HTML5-Geschichten irgendwann wieder abnehmen wird, wenn ich einfach ganz viel Gas gebe. Dann haben wir halt eine Sache der Möglichkeiten, wo auch Flash in einigen Bereichen halt einfach mehr kann. Dann haben wir aber auch vor allem halt den Entwicklungsaufwand. Wenn ich mir so einen K-Konfigurator vorstelle, wo ich zur Echtzeit Farben, Felgen, Innenleben und Zeugs ändern kann und das Ganze in 3D und drehbar und sowieso, dann ist das schon eine Sache, die in Canvas bestimmt schwierig wird, besonders in dieser Detailtiefe. Ist jetzt vielleicht auch nicht das beste Beispiel, aber also ich habe generell nichts gegen Flash. Wo ich allerdings was gegen habe, ist gegen Silverlight. Ich will nämlich nicht noch ein neues proprietäres Format haben, was dann irgendwie den Markt erobert, wo ich dann erstmal wieder die Nutzer zu einem Plugin installieren zwingen muss. Das geht mir im Moment bei jeder Microsoft-Seite ziemlich auf den Sack, ehrlich gesagt.
Ja, die versuchen es natürlich auch zu forcieren an dieser Stelle.
Aber da hoffen wir einfach mal, dass die draußen bleiben, aus Sicht des Endbenutzers und des Webentwicklers. Ja.
Also uns würde mal interessieren, wie ihr das seht. Gibt es diesen kleinen Krieg HTML5 gegen Flash? Wie denkt ihr darüber? Also wer hat gerade bei bestimmten Technologien derzeit den Vorzug? Ist es HTML? Ist es Flash? Dran denken müssen wir auch, dass, wie gesagt, noch nicht alle Browser die neuesten Technologien unterstützen. Da sind wir mal gespannt. Geht auf technikwürze.de und hinterlasst uns mal einen Kommentar.
Über Zahlen spricht man nicht. Das ist so eine hierzulande vorherrschende, ein Fakt. Man spricht wenig über Geld und vor allem sprechen Unternehmen, die nicht dazu gezwungen sind, also sprich Aktienunternehmen, auch sehr, 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 sehr ungerne über Zahlen. Und das ist vor allem auch bei Startups so, verrückterweise, wobei ja Startups eigentlich immer jung, dynamisch und spontan sein wollen. Trotzdem ist mir eigentlich gar kein Beispiel bekannt, die das, die einfach mal die Hosen runterlassen und da was sagen, außer unsere Freunde von Might.
Genau, Might ist ja eine Zeiterfassungsgeschichte, das ist ein kleines Startup. Zwei Leute machen das derzeit in Selbstständigkeit und die haben jetzt die Hosen runtergelassen sozusagen, denn die haben ihre Zahlen gesprochen. Was verdienen sie, was geben sie aus und sind, wie gesagt, also das Problem, was sie derzeit hatten, ist, dass sie selber im Zuge ihrer Selbstständigkeit keine Fakten und Zahlen irgendwie rausfinden konnten.
Genau, also man muss dazu sagen, Might und auch die jetzt dahinter stehende Firma ist aus einem Studienprojekt zur agilen Webentwicklung entstanden. Ich kenne die beiden, die dahinter stehen, Sebastian und Julia, auch persönlich. Viele Grüße an dieser Stelle. Und die haben das halt, wie gesagt, aus einem mit sehr viel Liebe und Elan und Leidenschaft aus einem Studienprojekt hochgezogen. Und als dann halt der Schritt anstand, da halt, wie du schon meintest, eine Firma draus zu machen und davon gegebenenfalls leben zu können, hat ihnen halt genau sowas gefehlt, um einigermaßen realistische Einschätzungen machen zu können. Und deswegen sind sie halt diesen Schritt gegangen, meinten auch in einem Radiointerview, dass das sicherlich keine leichte Sache war, selbst für sie, die ja eine sehr offene Philosophie haben und eine sehr charmante Philosophie, was auch für sie nicht sehr einfach, aber sie haben es gemacht und haben vor allem gezeigt, dass man als deutsches Startup, die ja auch zum größten Teil aufgrund dessen, dass sie mit einer deutschen Version als erstes gelauncht sind und hier natürlich viel Aufmerksamkeit bekommen haben, viele deutsche Kunden haben, dass man als deutsches Zwei-Mann-Team wirklich von einer Web-Applikation leben kann.
Ja, das eigentliche Problem, was die beiden ja hatten, war am Anfang ihre Selbstständigkeit, wie gesagt, abzuschätzen, wie viel man denn später mit der Idee, die sie haben, Geld verdienen kann. Und dazu braucht man einfach Vergleiche, irgendwelche Zahlen und Fakten von irgendwelchen anderen Startups, die eventuell was Ähnliches machen, um sich daraus ein Bild machen zu können. Und sie haben den Schritt jetzt einfach gewagt, ihre Zahlen zu veröffentlichen, um anderen Startups zu helfen und zumindest eine kleine Marke zu zeigen, womit man kalkulieren kann grundsätzlich.
Man hat aber auch gesehen, dass so eine Web-Applikation, jedenfalls so wie die beiden das angegangen haben, nichts ist, was einen in 2 Monaten Brot und Wasser beschert, sondern im Zuge von Might, jedenfalls ist es eine Entwicklung, die sehr konstant, aber halt auch kontinuierlich und linear abläuft. Inzwischen sind sie jetzt aber an einem Punkt, wo sie sich nach einem dritten Mann umschauen und wachsen weiter. Und ich glaube, man kann sowohl Might als auch vor allem halt diesen Blogpost empfehlen für alle, die gegebenenfalls mit dem Gedanken spielen, in der Richtung was zu machen.
Also ich weiß noch nicht, ob sie jetzt inzwischen den dritten Mann oder die dritte Frau gefunden haben. Wenn jemand von euch ambitioniert genug ist, dann schaut euch doch mal an, was da verlangt wird. Und wenn euch das Projekt gefällt und ihr wollt da einsteigen, dann meldet euch da einfach mal bei den beiden.
Wo man sich auch zeitnah melden muss, wenn man daran teilnehmen möchte, sind Events, die in kommender Zeit stattfinden. Da haben wir so in den nächsten 2-3 Monaten doch einiges Besuchenswertes zu berichten, wo 1 bis 2 Personen von uns auch vertreten sein werden.
Genau, da müsst ihr euch übrigens ganz, ganz schnell melden.
Und ihr habt große Vorteile, wenn ihr in Berlin lebt, denn da ist so April, Mai, Anfang Juni ziemlich viel los. Es geht los mit der Republika, inzwischen ja eine bekannte Größe. Vom 14. bis 16. April in Berlin, so Stichworte zur Republika sind ja eigentlich so Social Media, so die digitale Gesellschaft, Bloggen, Twittern, Web 2.0. So Krams ist nicht so das typische, nicht so die typische Entwicklerkonferenz, sondern behandelt wirklich eher so digitale Gesellschaft, Social Media und so Dinge aus der Richtung. Dann könnt ihr erstmal wieder nach Hause fahren, wenn ihr nicht sowieso in Berlin zu Hause seid.
Bisschen schlafen im eigenen Bett und so.
Bisschen schlafen im eigenen Bett und dann kann man ziemlich effizient nach Berlin fahren und in kürzester Zeit ziemlich viel mitnehmen. Denn am 29. und 30. Mai findet das UX Camp Europe statt. Ist ein Barcamp mit Schwerpunkt entsprechend. Allerdings schon ziemlich voll. Wir haben 150 Plätze und die sind weg. Und dazu kommen nochmal 130, die auf der Warteliste sind. Ich möchte also jetzt nicht unbedingt sämtliche Hoffnungen zerstören, aber ich schätze mal, dass es knapp werden wird. Wenn ihr also Bock habt, da dran teilzunehmen, dann versucht euer Glück ziemlich, ziemlich schnell. Ihr habt halt noch 130 Leute zu überwinden, die auf der Warteliste stehen. Wer allerdings dann beim UX Camp ist, der kann, wenn er nicht einen kleinen Griff in die Tasche scheut, direkt in Berlin bleiben. Es geht nämlich weiter mit der Webinale. Direkt am nächsten Tag, 31. Mai bis 2. Juni. Da kostet ein reguläres Ticket im Moment 299 bis 699. Ich glaube, bis zum 22. März gibt es noch den Early Bird Rabatt. Danach kommt ein 100er drauf. Je nachdem, ob ihr 1, 2 oder 3 Tage halt da sein wollt. Wie gesagt, im Moment geht's los bei 299 €. Für den Super Conference Pass, also alle 3 Tage, gibt es noch ein Netbook obendrauf. Und im Juni haben wir noch was. Barcamp Bodensee, am wunderschönen Bodensee Konstanz. Ein bisschen was Kleineres, 100 Leute und im Moment noch 30 auf der Warteliste. Ja, ich würde sagen, das ist ziemlich realistisch, dass man noch mit reinkommt. Wie gesagt, einer der kleineren Barcamps, finde ich aber eigentlich auch recht schön.
Ja.
So besonders die riesengroßen in Berlin sind dann einigen immer halt viel zu groß. So viel zur Eventfront. Ziemlich viel los.
Genau, in Braunschweig hatten wir beide ja auch mal getrennt an Tagen auch so ein kleines Barcamp. Es hat auch mal was familiäres dann, also intensive Gespräche und selbst für die kleinen Barcamps solltet ihr euch begeistern.
Genau. Und für Webinare und Republika sowieso. Mhm.
Ja, zum Schluss der Sendung haben wir noch etwas Tolles, beziehungsweise hat der Marcel noch was Tolles. Er hat es nämlich schon gelesen, ein Buch von
37 Signals, die Macher von Basecamp, Highrise, Campfire und noch was, was mir gerade nicht einfällt.
Eine ganze Menge coole Sachen, ja.
Die ziemlich bekannten Web-Tools aus, ja gut, eigentlich sitzen sie in Chicago, arbeiten aber weltweit verstreut über 35 Zeitzonen und in 250 Ländern gefühlt. Und genau über diese Arbeitsweise, die sie da pflegen und ihre Philosophie, haben sie ein Buch geschrieben, beziehungsweise sogar schon das zweite. Ich glaube 2008 ist das erste rausgekommen, Getting Real. Ich würde sagen, als böse Zunge eine Neuauflage von Getting Real mit neuem Namen, nämlich Rework. Wenn man kurz vorher Getting Real gelesen hat, wie ich, dann kommt der Inhalt bei Rework wirklich ziemlich, ziemlich bekannt vor. Da gibt es eine sehr hohe Teilegleichheit. Wer also von Getting Real nicht ganz begeistert war, der kann Rework wirklich liegen lassen. Wer noch gar nichts gelesen hat und sich so ein bisschen für Philosophie, Arbeitsweisen und so ein paar Argumente, warum man sich vielleicht keiner Venture Capital Butze entgegenwerfen sollte, dann kann man das auf jeden Fall mal machen. Ist bei Amazon und allen weiteren erhältlich und ist ein kurzes Lesevergnügen, muss man noch dazu sagen.
Ist in Englisch und sehr schön aufgemacht auf jeden Fall. Das ist auch einer der Gründe, warum es recht schnell durchlesbar ist. Ne?
Jede dritte Seite ist eine Illustration. Die Textgröße lässt sich auch sehr gut erkennen, wenn man schon etwas gehobenen Alters ist und seine Lesebrille vergessen hat. Also sprich, es sind sowieso nur, ich glaube, 250 Seiten oder so und kann man an zwei Abenden sehr gut weglesen, ist aber auch sehr unterhaltend geschrieben. Also ich würde schon sagen, ein Lesetipp. Und dann kann ich zwar noch nichts empfehlen, aber schon mal anmerken und dann bald vielleicht empfehlen. Ist nämlich gerade was Neues reingekommen und lag gestern bei mir im Briefkasten. Werde ich jetzt erstmal durchlesen. Designing with Progressive Enhancement, also ein sehr aktuelles Buch, besonders wenn es um CSS3 und HTML5, da sind wir wieder bei dem Dauerthema dieser Sendung. wenn man da wieder ankommt, dann ist das ein sehr wichtiger Part. Ich werde dann so mir das jetzt mal durchlesen und in den nächsten ein, zwei Sendungen dann mal ein bisschen was dazu erzählen.
Genau, nächste Sendung, so viel sei versprochen, gibt's auch eine kleine Buchverlosung von uns wieder. Da haben wir was Tolles ausgegraben, aber dazu, wie gesagt, später mehr.
Und nächste Sendung gibt es, das auch schon mal versprochen, für alle, die gerade keine Windows-Version mit entsprechenden Requirements zur Hand haben, auch noch ein bisschen was zum Internet Explorer 9.
Genau, der Praxistest, den werden wir für euch nämlich durchführen.
Den werden wir dann mal in der Hand gehabt haben. Mhm. Insofern, glaube ich, ziemlich viel Material. Ihr seid erstmal ein bisschen beschäftigt. Und wir gehen dann mal überlegen, womit wir euch nächste Woche so auf Trab halten.
Dann Dankeschön fürs Zuhören und wünschen euch eine angenehme Woche. Bis dahin, bye-bye.
Adios.
Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.